Liebe Zuhörer, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Das Boxjahr 2019 hatte seine Höhen und Tiefen. Heute werden wir sie in dieser Ausgabe des Box-Podcasts besprechen. Mit mir in der Runde darf ich begrüßen den allseits bekannten Eugen. Grüße dich.
Servus.
Mache ich jetzt mal die Ode an die Freude aus. Wusstest du, dass die GEMA-frei ist und dass wir die einfach so benutzen dürfen?
Nein.
Ah, dafür zahlen wir Rundfunkgebühren. 2019, das Jahr ist vorbei, viele Kämpfe gesehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich da immer wiederhole. Ich tue mich jedes Jahr auf Neueste schwer, diverse Kategorien auszufüllen. Hast du das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine,
es wird mir gerade, was das deutsche Boxen betrifft, ne?
Ja, auch, aber auch international, später beim Pound-for-Pound-Ranking und so. Also das ist nicht unbedingt immer so einfach. Bei den meisten Kategorien ist es sogar gar nicht mal so einfach gewesen, fand ich dieses Jahr.
Ich meine, wir neigen ja manchmal dazu, manche Sachen zu kritisch zu sehen, aber es gab auch dieses Jahr echt so, ja, so ein paar Schmankerl, wo man sagt, okay, das hat dem Sport gut getan. Ja. Fangen wir doch mal mit der beliebtesten Kategorie an. Wer war für dich der Boxer des Jahres 2019?
Schwierig. Also ich bin da echt nicht ganz so sicher. Also wenn man jetzt das so aus dem Pound for Pound, wenn man jetzt so Pound for Pound denkt und guckt, was Alvarez geleistet hat, dann wäre meine Wahl Saul Alvarez, weil er hat einen starken Daniel Jacobs geschlagen und das recht stark, wie ich fand, und Kovalev geschlagen, natürlich mit dem, ja, es ist damit Light Heavyweight Weltmeister im nicht Light Heavyweight, weil er hat den Kovalev ja das Übliche reingedrückt, aber allein wenn man Jacobs und Kovalev schlägt, finde ich, muss man fast mit Alvarez gehen. Es gibt natürlich auch noch andere, einen ganz altbekannten fand ich irgendwie, Manny Pacquiao, habe ich auch überlegt, zum Beispiel, ne, der, ich meine, jetzt zumindest mit Broner und gerade mit dem Sieg gegen Thurman, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll auch. Und von daher tat ich mich einigermaßen schwer mit der Entscheidung, aber ich denke so, wenn man alles in allem sieht, muss man eigentlich, ja, schon die Nummer 1, den bekanntesten Boxer, die größte Cash-Cow, fast wählen mit Saul Alvarez. Wie bist du denn da?
Ich wollte es mir verkneifen, aber Pound for Pound ist ein gutes Stichwort, aber jetzt eher weniger wegen Pound for Pound, sondern einfach nur wegen Pound. Ich würde Andy Ruiz Jr. nehmen, weil er halt einfach so auch, da käme ich auch später noch drauf zu sprechen, weil er halt auch für die Überraschung des Jahres gesorgt hat. Der kam quasi aus dem, ja, nicht nichts, aber
man konnte nichts erwarten von ihm, oder man hat nichts erwartet. Man konnte
nicht erwarten, dass es ausging, wie es ausging.
Ja.
Das war schon eine immense Leistung. Also so ein Upset, das hatten wir das hast du ja nicht jedes Jahr. Und das war gewaltig gewesen. Ich fand, das war noch ein Ticken gewaltig, ja, fast, also Minimum gleichwertig größtes Upset, wie als Fury Klitschko entthront hat. Hat ja auch keiner mit gerechnet.
Ja, vielleicht so. Ja. Von die Wettquoten waren auf jeden Fall deutlich einseitiger. Also die waren deutlich näher zusammen als bei Ruiz gegen Joshua, denke ich.
Ja. Aber ist jetzt auch schon 4 Jahre her, muss man dazu sagen. Aber
ja, natürlich. Aber das ist schon...
Das verzieht ja auch nochmal so ein bisschen den Blickwinkel. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da ein bisschen betrunken auch zugegebenermaßen in dieser einen Kneipe saß, auf die Leinwand da gucken und dachte so, was ist in meinem Bier drin? Passiert das da gerade wirklich? Und da lag ich ja komplett falsch. Ich habe ja total auf Klitschko gesetzt und da war ich ja so richtig überrascht worden und das war für mich so echt so ein Upset, dass ich den ganzen, wo ich noch den ganzen Abend von geflasht war.
Ja.
Und ähnlich geht's mir halt auch bei dem ersten Kampf Ruiz gegen Junior, Ruiz ge gegen Joshua. Hast du halt, ich habe da halt einfach nicht mit gerechnet.
Ja,
In
absolut,
keinster
absolut.
Weise. Vor allem, wie es ausgegangen ist.
Ja. Wenn man so sieht, wenn man Boxer des Jahres, wenn man das so bewertet, ich meine, das ist ja offen, kann ja jeder so sehen, wie er will, wenn man das so
Ja,
sieht.
ich kann auch, wenn du willst, hier, wie heißt er noch? 6 Siege, 42 Niederlagen. Den hat der Tommy mal gern erwähnt.
Keine Ahnung,
Ach,
wie den.
das ist so gefühlt vom Halbwelter bis zum Halbschwer alles
Ach
drauf.
so, ja, der Journeyman. Gute Frage. Ja, natürlich, aber wenn man jetzt so sieht, wer so auf einmal nach oben geschossen ist, wer auf einmal in den Medien war, wer von 0 auf 100 quasi durchgestartet ist, dann muss man Andy Ruiz nennen, wahrscheinlich, ja. So als die größte Überraschung.
Wer war denn für dich der Boxer des Jahres national?
Haha. Ja, da muss man natürlich in etwas kleineren Kategorien denken.
Also ich tat mich da ein bisschen schwer, weil ich hatte die Auswahl zwischen zwei Boxern.
Ja, also ich habe mich am Ende des Tages für die Deutsche, ja vielleicht Nummer 1 entschieden, da kommen wir später zu, Jack Culshai.
Weil.
Weil, ja, ich meine, er hat im Jahr 3 Kämpfe gemacht, gegen Devinaschenko einen echt guten Kampf gemacht, zwar knapp verloren, verdient verloren, aber sehr knapp und der Kampf war richtig gut. Und hat eigentlich mit Yama Saidi einen Mann geschlagen, der wahrscheinlich auch so ein bisschen underrated war. Gute Leistung. Also ich finde, ja, also fürs deutsche Boxen muss ich fast ihn nennen. Wer ist denn dein Kandidat?
Also ich schwankte zwischen Dominic Bösel wegen des Interims WBA Light Heavyweight-Titels und Stefan Hertel wegen des überraschenden Gewinns des EBU-Titels über Robin Krasnitschi.
Ist das
Da war
überraschend.
na,
Aber ja.
ein bisschen irgendwo. Also das, ich meine, Hertel hatte Krasnitschi fast am Rande der Niederlage und wir reden hier immerhin von Stefan Hertel.
Ja. Ja, also Bösel bin ich bei dir. Also, dass der Formling, dass er den vorzeitig besiegt, krass. Es ist keine einfache Entscheidung, finde ich.
Nö, nö, also ich kann mit Kulkai kann ich mitgehen, aber Bösel und, also wie gesagt, ich schwankte so zwischen Bösel und Hertel und hab halt dann doch Bösel genommen, A, wegen dem K.O. und halt auch des etwas höherwertigeren Titels. Aber prinzipiell, boah,
Ja, der
klar,
Gegner ist natürlich auch.
Kulkai kannst du natürlich, auch wenn es eine Niederlage war, aber trotzdem der guten Leistung gegen einen Mann wie Derevchenko, der ja auch nicht ohne gegen Golovkin war, kannst
Ja,
du
vielleicht
alles.
sogar für manche gewonnen hat, ne?
Ja,
Also das.
kannst du ohne Probleme nehmen.
Ja, also wenn man es jetzt so aus dem. Ja, Bösel. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der gegen Fornin gewinnt. Also, da wäre ich eher mit Fornin gegangen. Von daher. Da geht es ja auch nicht nach Pound for Pound, wen nimmt man stärker, sondern wer hat einen vielleicht am meisten überrascht, überzeugt.
Ja,
So.
das Gesamtpaket halt, ne? Ich meine,
Genau, genau.
wenn es danach geht, müsstest du ja prinzipiell sonst bei jeder, also wenn du nur Pound for Pound gehst, ist ja in jeder ab, da müsste in jeder Kategorie Alvarez drin sein.
Ja, wenn man ihn an eins sieht, ne? Also, das ist
Ja,
ja
wenn
auch
man
wieder
ihn an
schwierig.
eins sieht, wenn man ihn an eins sieht, genau.
Aber so, ich denke, das sind auf jeden Fall wahrscheinlich die, ja, die besten Jungs so, ne, die man da nennen kann.
Der Kampf des Jahres, da habe ich mich super schwer getan. Also
Ja.
da schwanke ich zwischen Sean Porter ge gegen Errol Jr. Das war ja eine richtig schöne Keinerei. Und Naoya Inoue gegen Nonito Donaire. Das war auch ein unheimlich guter Kampf. Da mag ich mich echt nicht festlegen. Was das
Ja.
Sportliche betrifft. Klar, ich könnte
Ja.
jetzt natürlich auch, jetzt auch wieder Ruiz gegen Joshua nehmen, aber da liegt bei den Kämpfen einfach sportlich mehr drin.
Das stimmt, das stimmt. Ja, krank war natürlich auch sowas wie Beterbiev gegen Gvozic. Auch super
Oh,
Kampf.
ja, der Der war auch gut.
Und ja, das, also das wäre meine Wahl, Beterbiev gegen Wozzeck, aber ich denke, das Rennen ist da auch wieder mal brutal eng in diesem Jahr. Und ich
Es
tue
waren
mich.
definitiv auf jeden Fall klasse Kämpfe.
Ja, keine Frage, keine Frage. Und ich tue mich da auch echt schwer, da irgendwie einen eindeutigen Favoriten zu benennen, den ich jetzt, weil wenn man jetzt einen Favoriten hat, dann muss man den ja eigentlich über den sagen, oh, der war aber besser als die anderen und das, ja, schwierig. Also es gab auf jeden Fall etliche starke Kämpfe. Ich würde mich jetzt für Beterbiev gegen Gvozdik entscheiden, aber das ist halt schwierig, weil eng. Das kann man kaum, ja, wirklich begründen. Das ist mehr so eine Gefühlssache, denke ich eher, ne?
Ja, sagen wir mal so, ich meine, wir sind zwei Boxgeeks, die sich gerade einfach nur über ihre Meinung unterhalten. Wir können das jetzt hier nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien unterlegen. Also,
Nein.
es ist alles eine Gefühlssache.
Ja.
Ja, genau wie wenn du jetzt sagst, Saul Alvarez ist an erster Stelle.
Also
Das
Boxer des Jahres,
ist halt auch eine gefühlte Sache.
ja, und bei vielen natürlich auch immer eine Sache der Fanbrille oder man geht
Ja.
vielleicht mit seinem Landsmann oder wie auch immer. Also ich bin da eigentlich relativ neutral, weil ich da irgendwie nicht so richtige Lieblinge oder Fan oder so. So bin ich nicht von keinem Boxer. Ich versuche das eigentlich immer relativ objektiv zu sehen. Es gibt sicherlich Boxer, die ich lieber sehe als andere. Weil ich liebe Leute mit Skill, am besten noch gepaart mit Power. Das ist einfach großartig, das zu sehen. Ich mag auch durchaus Leute, die defensiv agieren, aber das ist ja immer auch Geschmackssache. Die anderen mögen vielleicht mehr so die Warrior. Das ist halt immer so, ja, das ist immer schwer zu sagen.
Ja, also ich. Was meint man? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Was wollte ich sagen? war der Kampf des Jahres. Das Mismatch des Jahres. Was war das denn für dich?
Also,
Also
es gibt natürlich
ich
ja
habe da einen
immer eine
ganz, ich habe
ganze
da einen
Reihe
ganz
von
eindeutigen
Au.
Kategor ich habe da einen ganz eindeutigen Kandidaten.
Ja, dann nenn ihn.
Fury gegen Schwarz.
Ja. Kann man so machen. Also, das ist natürlich ein vollkommener Quatschkampf gewesen, ne? Das ist ja, jeder wusste, dass Tom Schwarz absolut chancenlos ist gegen Tyson Fury. Niemand brauchte diesen Kampf. Wofür? Das ist einfach, ja, Tom Schwarz ist. Journeyman ist hart gesagt, aber er ist halt nicht mal wirklicher Euro-Level-Kämpfer und kämpft da gegen Fury um die WM. Absolut Quatschkampf, hat man wahrscheinlich nur gemacht, weil die Börse gut war. Aber ist natürlich ein Kampf, den die Welt nicht brauchte, ne?
Nee, den Kampf brauchte auch niemand. Ich habe das eben schon in der anderen Folge, der letzten regulären Folge des Jahres mit Samira auch schon gesagt. Das zeigte ja auch schon auf, wo das Level von Schwarz ist. Der ist in der zweiten Runde blutend gegen Fury rausgegangen. Fury ist ein Weltklasse-Boxer, keine Frage. Aber der schlägt nicht hart.
Ja.
Er schlägt nicht hart.
Genau,
Und er ist in der
und.
zweiten Runde rausgegangen. Blutend.
Ja, aber das kommt dabei raus, wenn man quasi im Grunde nur extreme Journeymans kommt, also boxt, Leute, die wirklich zum Verlieren kommen. Und gegen die man boxerisch nicht mal glänzt oder enorme Punching Power zeigt. Und da ist einfach auch wenig Talent da bei Tom Schwarz. So, vielleicht physisch, aber so von den Bewegungsabläufen, boxerisch, athletisch ist das irgendwie alles zu wenig. Und ja, wäre irgendwie Tscheche oder so, da wäre der einfach, wäre Journeyman, hart gesagt. Und ja.
Was ist denn dein Mismatch des Jahres?
Ah, ganz schwierig, ganz schwierig. Natürlich gibt es immer so die klassischen Aufbaukämpfe, ne, wo wirklich Leute zu verlieren kommen, die einfach Quatsch sind. Oder irgendwelche abgehalfterten Leute geboxt werden oder Leute mit aufgeblähtem Rekord, wie halt Tom Schwarz, ne. Aber ich habe mich hart einen der größten Kämpfe dieses Jahres, vielleicht sogar den größten Kampf, Alvarez Kovalev entschieden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Ding als Light Heavyweight Weltmeisterschaft verkauft wird und man Kovalev halt irgendwie vom Gewicht her irgendwie runtergedrückt hat. Und das ist für mich ja schon irgendwie ein dreistes Mismatch. Es war natürlich kein wirkliches Mismatch, aber so die Tatsache ist für mich halt, dass man sowas tut, ist halt irgendwie schon enttäuschend.
Ja, gut, aber das ist ja so auch so ein typisches Alvarez-Ding bisher immer gewesen. Erinner dich, als er im Mittelgewicht
Ja.
war, da hast du dann, da durfte dann auch keiner irgendwie über 70,2 Kilo wiegen oder was das war, wo du denkst, ja, beim Mittelgewicht geht doch bis 72,5 oder so.
Ja, der hat um andere Gürtel halt auch schon gekämpft, mit in ohne überhaupt auch am Wiegen. Das fand da nicht statt. Also Mittelgewicht war das, glaube ich, auch so, die ersten Kämpfe. Dass er einfach kein realer Mittelgewichtsweltmeister war, so, sondern das war irgendwie so ein Catchweight und man kämpft halt trotzdem um den Titel und das finde ich immer so eine Sache, die mich echt irgendwie ärgert, weil entweder hat man diese Gewichtsklassen oder man lässt es einfach.
Ja.
Aber dann Leute
Wie
irgendwie.
gesagt, Catchweight macht Sinn, wenn es in meinen Augen jetzt nicht um irgendeinen Titel geht.
Ja, aber dann auch so Anforderungen wie am Kampftag darfst du so und so viel wiegen und so. Das ist schon hart krass schwächend für den Gegner. Und das ist Sache, die mir nicht gefällt. Obwohl ich ihn natürlich auch als Kämpfer des Jahres gesehen habe. Also ich bin da zwiegespalten. Aber
Es ist,
das.
wie bei Facebook würde es jetzt in Beziehungsstatus heißen, es ist kompliziert.
Ja, aber ich mag sowas einfach nicht so. Ich will, ich hätte das immer gerne ein bisschen ehrlicher.
Gut, der K.O. des Jahres, da bin ich mal gespannt. Das ist ja eigentlich mit so die beliebteste Kategorie.
Ja, also ich muss einfach Wilder Ortiz nehmen, weil.
Ich auch. Komisch, letztes Jahr habe ich auch Wilder Ortiz gehabt und dieses Jahr schon wieder.
Ja, also zum Beispiel Wilders K.O. gegen Brasil, auch krass,
Den
so,
habe ich
ne?
mit, also ich habe den auch mit drin, so Ortiz beziehungsweise Brasil. Auch wenn das, auch sag mal, ich sag mal, ich hab von Brasil keine gute Meinung. Für mich
Ich
ist
auch
das ein
nicht.
wandelndes Kackfass.
Ja, da braucht man nicht drüber reden. Das ist natürlich auch vielleicht ein Mismatch des Jahres, ist natürlich vielleicht zu hart, aber eher so Stay-Busy-Kampf oder keine Ahnung, wie man es nennen könnte. Für ein Mismatch ist es zu krass, aber es ist noch zu gut gewesen.
Brasil würde schwarz schlagen, also das muss man schon
Ja,
festhalten.
sicher. Aber ich finde immer so, reale Knockouts sind für mich immer so Knockouts, die also am besten eine brutale Hand und weg. Und das
Weg. Und
und
das
die
bringt
sind
Wilder.
super selten. Die meisten Knockouts werden ja erzielt so im Laufe des Kampfes oder in Folge von vielen Treffern,
Ja, und
die
dann
die
bist du rausgenommen.
genau, die den Kämpfer halt ermüden und dann ist er irgendwann offen und dann ist er weg. Aber dass du wirklich einen Kämpfer, der noch echt fit ist, voll im Kampf drin ist, mit einer Hand zerstörst, das ist derart selten im Boxsport. Denkt man ja immer, es gäbe die Überpuncher und so. Nein, so wirkliche eine Hand Knockout-Dinger, also abgesehen jetzt von so Kämpfen gegen Leute, die halt kommen, um sich hinzulegen, ne? Da gibt's
Ja,
sowas
ja.
natürlich, aber das
Wir
sieht
reden
man
ja auch,
natürlich auch
wir reden
wie.
immer nur auf, also wenn, dann muss das Minimum schon so, also wenn es nicht gerade, also es muss entweder auf Augenhöhe sein oder Top 15 Niveau.
Ja, das muss halt, könnte auch so eine innerdeutsche Veranstaltung sein, wo jetzt zwei relativ gleich starke
Der
gegeneinander
sagt ja,
kämpfen.
entweder es muss entweder auf
Genau.
Augenhöhe sein oder es muss
Ja.
Top 15 Niveau sein.
Ja, genau. Und das ist irgendwo, finde ich, immer so ein wichtiger Faktor. Und wenn du halt wirklich siehst, wie die Hand einschlägt und was die Hand auslöst. Du kannst dir wirklich vorstellen, wie das Hirn beschleunigt wird durch den harten Treffer und dass damit einfach die Lichter ausgeschossen werden. Und solche Knockouts sind halt wirklich, wirklich selten.
Ja, und vor allem bei dem Ding von Wilder gegen Ortiz muss man ja auch noch dazu sagen, die kam ja so, das war ja diese eine, die kam so raus, die sah prinzipiell gar nicht mal so brutal aus. Der Kopf hat sich ja kaum bewegt beim Aufprall. Aber der Schweiß auf dem Kopf, der schoss ja wie eine Rakete nach hinten, als er den getroffen hat. Und da hast du
Ja.
jetzt ja erstmal diese Wucht dahinter auch erst erkannt.
Genau, also der Impact war brutal. Also, und vor allen Dingen, was das finde ich noch so über dem Knockout von Brazil stellt, finde ich, ist so die Tatsache, wie der Kampf verlaufen ist. Dass Wilder eigentlich ja nichts gemacht hat im Kampf, also nahezu nichts, und einfach nur dann irgendwann diese eine Hand geschlagen hat. Das ist halt ungeheuerlich, finde ich. Und den einfach sofort damit ins Delirium versetzt hat. Also, das finde
Ins
ich, ist immer so.
Delirium, der war in Valhalla, Nirvana, der war komplett weg. Also, ich bin ja auch kein großer Fan vom Typ Deontay Wilder, aber scheiße, Mann, der kann Knockouts. Also, wenn ich mir überlege, so die geilsten Knockouts der letzten Jahre, da wird immer irgendwie Wilder fallen.
Ja, also ich finde auch von der Athletik ist er einfach auch wirklich super, ne? Also der entwickelt da eine Power oder bringt da eine Power an den Mann, das ist schon wirklich stark. Andere Boxer haben auch viel, viel Power, aber jetzt so gerade in dieser Konstellation, er war so inaktiv, hat eigentlich jede Runde verloren.
Ja.
Und das ist einfach
Aber erinnere dich zum Beispiel mal an den
Wahnsinn.
Knockout gegen Spilker. Boah! Der ist jetzt auch etwas über fast 4 Jahre her. Alter Falter, da habe ich auch gedacht, so, oh, das könnte auch ein Genickbruch sein.
Ja, also das ist schon.
Oder gegen Washington das Ding. Also, das war schon. Puh.
Ja, aber das
Oder
waren halt
wie
noch irgendwie so
den,
Leute
gut,
der niedrigeren Kategorie, aber das.
der war zwar schon Schott, aber den Liakovic, der hat ja auf dem Boden gezappelt.
Ja, klar, der war halt, ne? Aber Ortiz ist halt noch jemand, der zumindest noch wahrscheinlich ist er nicht in seinen, natürlich ist er nicht in seiner Prime, ist einfach zu alt, ne? Niemand weiß genau, wie alt er ist und so. Aber es ist ja umstritten, aber es ist zumindest jemand, der halt nicht tot ist, ne? Der halt in den Ring gekommen ist, um auch zu gewinnen. Das kann man jetzt von so einem Lajkovic nicht sagen.
Nee.
Würde ich mal hart unterstellen. Aber der Kampf vor allem, das war ja auch Wahnsinn. So, die Wettquoten von Wilder sind total eingebrochen. Und Ortiz machte jetzt auch nicht den Eindruck, als wäre er total fertig. Sicherlich war der
Nö,
nicht mehr
nö.
so
Ja.
super wie in den ersten Runden, aber dann so aus dem
Der
Nichts
war
diese
noch locker
Hand.
flockig am Boxen, kann man schon sagen.
Ja, klar, natürlich. Natürlich schwindet auch die Kondition im Laufe des Kampfes, ist ja gar keine Frage, aber dass der den halt mit einer Hand alles ändert, das ist so schon sehr eindrucksvoll und deswegen ist es vielleicht, gibt es auch andere K.O.s, die super waren dies Jahr, aber so in der ganzen Konstellation, im ganzen Setting ist das auf jeden Fall. Ja, finde ich eigentlich, muss man nehmen eigentlich.
Definitiv, definitiv. Was hatte ich denn auch eigentlich auch, also dieses Jahr ist es einer meiner liebsten Kategorien. Das Upset des Jahres.
Ja,
Da habe
das
ich
ist.
Ruiz gegen Joshua 1 drin.
Ja, klar,
Das
ich
geht
glaube,
nicht anders.
nein, nein, ich glaube, da. Das muss man nehmen. Also zum Beispiel, dass Pac-Man Sermon schlägt. Das ist natürlich vielleicht schon ein Upset, aber.
Aber das war kein Upset, über das die Welt gesprochen hat.
Nein, aber nicht.
Da
Aber
haben
das waren
Leute drüber
zumindest
gesprochen,
Sermon lange
die sich
Pause
nie
und so
auseinandergesetzt
und
haben.
Pac-Man immer noch gut. Das ist nichts, was die Welt erschüttert. Aber das ist ein Ding gewesen, was halt wirklich ja die Boxwelt so ein bisschen geändert hat oder erschüttert hat, weil das solche Dinger, dass so wirklich, dass du auch vielleicht mal einen Favoritenkampf verliert, passiert. Aber nicht in dieser Klarheit, dass er einfach und vor allen Dingen
Nicht in
auch
dieser Klarheit und nicht in dieser Konstellation.
genau, und die Konstellation war dieser kleine, dicke Mann, der natürlich ein super Boxer ist, aber allein
Trotz der Länge.
wenn man Joshua sieht, der sieht ja aus wie ein römischer Gott vom Körper, ne? Der ist ja ein perfekter Athlet, ne? Unfassbare Maschine. Wird von so einem Typ, der einfach einen Kopf kleiner ist, Riesenplauze hat, so einfach mal.
Und kurze Arme hat vor allem.
Ja, wird einfach mal weggemacht. Und das ist einfach dieses Setting, finde ich. A, dass man das ja natürlich extreme Außenseiter war. Aber auch dieses Optische macht es für mich irgendwie auch was ganz Besonderes. Und so ein kleiner, dicker Mann schlägt da so ja, darf man das sagen, Übermensch, aber das ist eine verheerende Maschine Wie Joshua, er macht ihn einfach klar. Deswegen glaube ich, ist da auch nicht viel dran zu rütteln an dem Ding, weil ich denke, das Ding hat wahrscheinlich jeder genommen, oder? Das ist einfach, das muss man nehmen.
Ja. Also, das war so ein Kampf, da haben mich sogar Leute angesprochen, die wussten, ich bin Boxfan und die so, was ist denn da passiert? Weil
Ja.
das war, das hat, also klar, du hast recht, Thurman hat verloren gegen Pacquiao. Ja, hätte auch niemand gedacht. Aber da hat die Welt nicht drüber gesprochen. Über
Nein,
den
und
Kampf
die
hat die
Wettquoten waren
Welt
ja nicht
gesprochen.
ansatzweise so.
Also der Einschlag in die, ich sag mal, in die Medienlandschaft, der war phänomenal. Ich meine, du hast dann auf einmal Ruiz in Amerika im Fernsehen auf einmal präsent. Man kannte den Namen. Ruiz war in Late-Night-Shows, war bei Jimmy Kimmel, war sonst wo.
Ja.
Also der hat eine Aufmerksamkeit auf einmal gehabt, die Deontay Wilder in all seinen Jahren als Weltmeister im Schwergewicht nie hatte.
Ja, das kommt immer so schlagartig. Also es gibt ganz wenige solche Boxmomente, die finde ich so groß sind. So ein bisschen vielleicht kommt da sowas ran wie halt Pacman Marquez, wo Marquez ihn ausgenockt hat. Oder
Buster
wenn ich
Douglas
mich,
gegen Mike Tyson.
ja genau, oder zum Beispiel vom Impact her so in den Medien. Damals Tyson gegen Holyfield, wo er ihm das Ohr abgebissen hat. Das war ja
Oh
auch
ja.
weltweit, weil das halt so außergewöhnlich war. Nicht weil Holyfield gewonnen hat, sondern aufgrund dieser Tatsache mit dem Ohr und so. Das war ja in allen Schlagzeilen, allen Nachrichten. Das war auch riesengroß, aber
Damals war aber auch Boxen einfach auch prinzipiell größer.
größer, ja, definitiv. Das war ja damals ein Riesenkampf, aber so vom, weil halt das Setting so
Sportlich
krass
konntest du
war.
sehen, das war damals so sportlich gesehen, wie die Ali-Kämpfe gegen Frazier und gegen Foreman. Wenn Tyson gegen Holyfield geboxt hat.
Ja, ich meine, war der Past Prime Tyson, der vielleicht Prime Holyfield oder vielleicht auch schon leicht Past Prime Holyfield, aber
Beide waren
das
halt
war,
auch nicht
damals
mehr
gab es
jung.
halt im Heavyweight auch brutal viele, brutal gute Leute und ja, aber jetzt so vom medialen Impact ist das einfach Wahnsinn gewesen, wie so ein kleiner, dicker Mann diesen Goldmedaillengewinner, diesen Klitschko-Bezwinger, den ungeschlagenen Gott oder was ich, oder zumindest zu
Oder
dem
dieses
Zeitpunkt.
bis dato Maß aller Dinge im
Genau.
Schwergewicht.
Ja, kann man ja sagen. Also bis dahin auf jeden Fall
Die Marke hat auf jeden
Nummer
Fall einen
1.
Knacks gekriegt.
Ja, definitiv. Ich meine, kann man ja eh drüber streiten, wer Nummer 1 ist im Heavyweight momentan, aber das, weil halt die Null stand in Joshuas Rekord, war das halt so ein unfassbarer Impact so.
Ja,
Man hat ja vorher schon gedacht,
bei
ah, der hat
Tyson
gegen
hat
Parker
ja die
verloren. Das
Marke
war
Tyson hat ja auch durch den Douglas-Kampf ordentlich an Prestige verloren.
ja. Ja, und
Ruiz ist aber auch für mich die Enttäuschung des Jahres, muss ich dazu sagen. Er ist zwar für mich der Boxer des Jahres, er ist Teil des Upset des Jahres, er ist für mich aber auch die Enttäuschung des Jahres, denn er hat einfach, sag mal, aus dem, was er hatte oder das, was er richtig gemacht hat, hat er nichts gelernt. Und hat alles falsch gemacht im Kampf darauf.
ja.
Aber alles.
Ja.
Ist noch schwerer in den Ring gegangen, hat nichts gemacht, hat
Ja.
immer nur versucht, in den Infight zu kommen und hat nichts Entscheidendes gemacht.
Ja, ist halt durch die Talkshows getingelt, hat jetzt nicht den Eindruck
Hat
gemacht,
Partys
als
gemacht.
genau, als schöne große Goldketten gekauft oder so, aber hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er sich
Ja,
wirklich jetzt.
und dann im Ring so, dann so, ach ja, ich habe ja doch ein bisschen viel Party gemacht, oh ja, ne, aber ich werde auf jeden Fall stärker zurück. Das ist sowieso die 20. Wiederholung von, ach, keine Ahnung. Irgendeinem B-Movie, den man gesehen hat. Das sind immer die alten abgedroschenen Phrasen. Komm stärker zurück, werd noch härter trainieren. Ess nur noch 8 anstatt 10 Snickers. Ich meine, klar, er hat das Upset geschafft, obwohl er fett war. Aber wo ist da die Rechnung drin? Wenn du sagst, sag mal, mit der Form schaffe ich es, jemanden zu besiegen. Das heißt, im nächsten Kampf muss ich noch fetter sein.
Ja, ich meine, es ehrt ihn, dass er es ehrlich sagt. Er ist ein ehrlicher Kerl, aber.
Ja, aber das hat er aber im Nachhinein erst und dann noch versucht, ja, nee, wir müssen auf jeden Fall noch einen Kampf machen, obwohl er den Kampf ja gnadenlos verloren hat.
Ja, jede Runde eigentlich, ja.
Ja, an
Wobei, so
einem
gut wie
hat er auch,
jede.
einen hat er
Ja,
gewonnen,
aber, ne?
sonst. Pff.
Ich meine, die Leistung von Joshua war natürlich quasi auch brillant. Also ist natürlich auch mal schwer zu sagen, war es wirklich so schlecht? War Joshua so gut?
Ja,
Schwierig.
sagen wir mal so, das war, ich sag mal, die Leistung, die war technisch super. Sie war halt nur langweilig, weil das halt auch ähnlich wie Klitschko, Safety First, viel Distanzboxen.
Absolut,
Nur, sagen wir mal,
Disco-Kopie.
Klitschko, ja, aber Klitschko hat wenigstens mal hier und da versucht, durchzuziehen.
Ja,
Das
aber
hat
natürlich
Joshua
auch
gar nicht
jetzt.
gemacht.
Ja, aber gegen die richtig stärkeren Gegner dann auch tendenziell eher wie immer weniger. Und ja, aber es war einfach, also Joshua war einfach eine 1 zu 1 Klitschko-Kopie, so. Er hat genauso gekämpft. Also das war.
Ein bisschen schneller auf den Beinen.
Oh, weiß ich nicht mal.
Ich,
Also
nee.
Wladimir war jetzt auch nicht so langsam auf den Beinen. Und
Nee, Wladimir war für einen Boxer dieser Größe und Statur schnell auf den Beinen. Aber ich fand, Joshua war einen Ticken schneller. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist halt auch mehr als ein Ticken jünger. Er ist ja gerade mal 30. Klitschko war ja schon Ende 30.
ja, und Joshua ist einfach seine Prime. Ist einfach die Maschine, und das hat ihn natürlich auch so ein bisschen rehabilitiert. Das schmälert natürlich die Leistung. Oder kann man so sehen, dass Ruiz jetzt vielleicht nicht wirklich in Shape war und so, aber ich zumindest hat er sich auch ein bisschen rehabilitieren können. Und ich schätze es immer sehr, wenn Leute einen Kampf verlieren und die dann nochmal kämpfen. Viele Boxer gehen oder ganz, ganz enge, umstrittene Kämpfe haben. Viele Boxer gehen dem ja auch aus dem Weg. Wie vielleicht auch mein Kämpfer des Jahres, Saul Alvarez, der zum Beispiel auch, ja, zum Beispiel im Rückkampf mit Lara immer aus dem Weg gegangen ist. Oder das wäre halt, ist immer halt so ein Ding, finde ich, die einfach, ich finde, das ist immer stark für die Legacy. Genauso wie damals, keine Ahnung, Lennox Lewis, als er Rahman, oder als er von Rahman besiegt wurde und ihn direkt dann wieder kämpfen und auszunocken.
Oder gegen
Sowas.
McCall.
Ja, davor ziehe ich einfach meinen Hut, wenn Leute nach der Niederlage nochmal kämpfen und dann das Ding drehen. Also, egal wie.
Eindeutig drehen.
Ja, genau. Und egal wie fett Ruiz war und wie außer Form er wahrscheinlich gewesen sein mag, aber dafür, dass Leute solche Dinger dann nochmal annehmen, da ziehe ich auf jeden Fall immer meinen Hut vor. Also das hat er sich so ein bisschen rehabilitiert und deswegen finde ich, ich meine, ist es halt gerade im Heavyweight sehr interessant, ne? Du hast halt die Leute, die Spitze ist halt eng und da wird es dann halt irgendwie in den nächsten Jahren halt eine Klärung geben, wer wirklich der Beste ist.
Was war denn für dich die Enttäuschung des Jahres 2019?
Hart gesagt, also namentlich will ich jetzt keinen Boxer eigentlich nennen, irgendwie so. Ich tue mich da echt schwer. Ich habe jetzt einfach mal so den Boxsport als.
Hast du das nicht letztes Jahr auch?
Ja, aber ich finde, dieses Jahr ist halt besonders krass gewesen, so anhand des Beispiels, als ja, Alvarez gegen Kovalev gekämpft haben,
Dass
da
das überhaupt so geht, wie es geht.
ja, nee, das nicht, aber dass man halt auch so vor der UFC kuscht, das ist die Cash-Cow Nummer 1 im Boxsport, und der kämpft gegen einen wirklich großen Kampf gegen Kovalev, vielleicht so der größte Kampf sogar finanziell und medial des Jahres oder einer der größten Kämpfe, und man wartet, bis das UFC-Event vorbei ist. Und das, finde ich, zeigt eigentlich ziemlich klar, wer gerade in dem, ja, größten Markt der Welt, den USA, im Boxen, wer da die Hosen anhat. Und das ist irgendwie, finde ich, immer so ein Ding. Da zeigt man halt, hey, das Boxen ist vielleicht im Moment kleiner als das UFC. Und ja, aber schwierig. Also ist natürlich, das Boxjahr hatte natürlich auch seine schönen Seiten, aber es mangelt mir nach wie vor an
Ach so, ich dachte, das ist jetzt
Persön.
im Boxsport, weil jetzt auch dieses Jahr verhältnismäßig viele Leute gestorben sind.
Ja, aber es mangelt mir weiter an Persönlichkeiten. Da bietet das, die UFC macht das einfach auch viel schlauer. Die verkaufen die Leute auch viel mehr als Persönlichkeiten. Und im Boxsport mangelt es momentan vielleicht an Boxern, die so ein bisschen was Besonderes haben. Nichts gegen so einen Alvarez oder einen Joshua. Das sind alles nette Kerle, alles wunderbare Boxer. Aber sie bieten den Leuten, finde ich, nicht so das gewisse Etwas. Irgendwie so ein Image und Bad Boy Image oder böse Pressekonferenzen oder so. Aber die
Die
Zeiten
Soße.
sind halt momentan nicht so im Boxen. Und dass man halt dann mittlerweile vor der UFC kuscht, ist einfach vielleicht schon, es ist ja wie ein Zaunfall, dass man da irgendwie die Nummer 2 ist im Kampfsportbereich, hart gesagt, aber es ist halt, das ist so das, was mir nicht gefällt.
Was mir nicht gefällt, Fehlentscheidung des Jahres, ich habe keine. Mir ist nichts eingefallen. Es gab bestimmt irgendeine. Es gab bestimmt. Aber ich sitze jetzt hier am 29.12. und mir ist keine eingefallen. Ich wüsste jetzt auch wirklich gerade echt nicht wirklich eine, die so richtig kontrovers war. Was ist da deiner?
Ja, also es ist natürlich, also es gab in der Vergangenheit Kämpfe, ich glaube, ich habe es schon oft erzählt, zum Beispiel Paulo Vidors gegen Sinan Tamisam in der Türkei. Das war das Krankeste, was ich im Boxen je gesehen habe. Und vielleicht Cici Salif gegen Petkovic. Das war auch richtig, das war richtig geisteskrank. Also damals hat Cici Salif halt einfach den Kampf gewonnen, klar diktiert und man hat ihn disqualifiziert wegen nichts. Und Sinan Tamisam gegen Paulo Vidors war damals so, dass Paulo Vidors einfach jede Runde gewonnen hat. Ich meine, Sinan Tamisam leider mittlerweile verstorben, aber damals, das war so krass. Der hat einfach jede Runde gewonnen und der hatte irgendwie eine Beinverletzung und boxte nur auf einem Fuß oder auf einem Bein richtig, sah man richtig, aber er hat ihn trotzdem ausgeboxt, jede Runde gewonnen. Und das waren einfach so richtige Frechheiten. Wenn man enge Kämpfe, das sind für mich so richtige Frechheiten. Enge Kämpfe ist wieder was anderes, finde ich, wenn die Kämpfe eng waren oder vielleicht leichte Vorteile für einen, aber man gibt es dem anderen, weil der halt die Cashcow ist. Habe ich auch immer super Bauchschmerzen mit, ärgert mich wie Sau. Aber das ist jetzt nicht so ein Riesenskandal, aber vielleicht wahrscheinlich der Kampf mit dem. Ja, die größte Fehlentscheidung, vielleicht Jamie Munguia gegen Dennis Haugen oder so. Um da mal einen anzuführen, ich nehme den einfach mal. Munguia als Heimboxer hat das Ding halt schon geschenkt bekommen. Eigentlich alle Beobachter hatten Haugen da deutlich vorne und oder als Sieger gesehen und ja, gab man ihm nicht, ja. Aber es ist nicht so richtig legendäre Robbery, wo man sagt, boah, das war richtig harter Beschiss. Das war einfach so offensichtlich. Ich meine, das war auch offensichtlich, aber dass es wirklich legendär war, wie manche Kämpfe, die man so gesehen hat. Also wie gesagt, Petkovic gegen Cici Salif, das kriege ich nicht aus meinem Hirn raus. Oder auch
Das hat sich
Petkovic.
eingebrannt, oder?
Ja, das ist absolut
Vincent Weigmund
eingebrannt.
gegen Giovanni Di Carolis ein.
Es gibt so Dinger, die sind einfach im Hirn drin. Und also wie gesagt, Sinan Tamisam gegen Paulo Vidors und Petkovic gegen Cici Salif, das sind so die. Das ist das Asozialste mit, was ich je im Boxsport gesehen habe. Weil das hat einfach. Das ist dann kein Sport mehr, das ist einfach nur eine Sauerei. Und ja, soweit, also eine richtige, so eine ganz krasse Sauerei gab's nicht. Man, vielleicht, Yildirim haben viele gesehen, glaube ich, ne, als
Achim
Sauerei
Durell,
dieses
ne?
Jahr, dass man ihn da, ja, dass man den Kampf da quasi ausgescored hat, aber es war ja wohl auch ein Kopfstoß und, boah, ja, schwierig, aber so. Das ist jetzt nichts, wo ich riesen, was einen vielleicht schon ärgert, aber wenn man so denkt, irgendwie Dirrell so kurz vorm Exodus mit so einem Ding so ähnlich, ja, das tut schon weh. Aber das ist schon schwierig, aber jetzt nicht so offensichtlicher Riesenbeschiss. Würde mir jetzt keine einfallen. Es gab sicherlich dieses
Vor
Jahr
allem,
welche, Aber die habe ich dann vielleicht nicht gesehen oder nicht mitbekommen, aber.
Reibt dein Mikrofon gerade irgendwo gegen?
Kann sein, ja, am Kabel.
Ich denke gerade, irgendwas rauscht da so im Hintergrund.
Ja, von daher würde ich mich dann für Munguia gegen Hogan entscheiden.
So, kommen wir mal in eine Rangliste. Top 5 Pound for Pound national. Also da habe ich auch so das Gefühl von täglich grüßt das Murmeltier, dass wir jedes Jahr da sitzen und sagen, boah, es wird nicht einfacher.
Übel schwer. Also ganz schwer.
Bei mir geht's. Also ich fand dieses Jahr es deutlich einfacher als letztes Jahr. Aber war jetzt auch immer noch nicht einfach. Weil du halt immer so, also du hast halt national und dann sagst du dir halt international, ah, okay, da liegt doch echt so leistungsmäßig ordentlich was zwischen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, so die deutschen Kämpfer dann vielleicht immer so einzuordnen, ist gar nicht so einfach, aber kannst ja mal anfangen. Wer ist deine Nummer 1?
Also, meine Nummer 1 ist dein Boxer des Jahres national, Jack Kulkay, wegen benannter sportlicher Leistung unter anderem gegen Devchenko. Dreimal geboxt, gute Leistung, für mich Nummer 1. Und halt auch noch, da fließt halt auch der Faktor Können rein. An
Genau,
zweiter Stelle läuft nur die Leistung, also an
also
zweiter.
wir können jetzt mal die Nummer 1 besprechen, aber da bin ich ganz bei dir. Kohlstedt thront einfach weit momentan vom Skill, von allem, aufgrund seiner zuletzt gezeigten Leistung. Ich meine, einfach muss man ihn dann eins haben, Pound für Pound. Also ich finde, da gibt es keine Diskussion.
An zweiter Stelle habe ich Dominik Bösel aufgrund der Leistung gegen Fondling und des Erwerbs des Interimtitels der WBA.
Okay,
Kann man
interessant.
jetzt, kann man kann auch andere vorne haben, aber ich sehe aufgrund des Titels und der Leistung und des K.O.s nehme ich ihn an zweiter Stelle. Denn Jürgen Brämer habe ich an 3, den könnte ich auch aber auch an 4 machen, weil Brämer hat zwar die Legacy und das können, er hat aber jetzt noch nicht so viel dieses Jahr gezeigt, dass es für mich für Platz 2 gereicht hätte.
Hart. Also ich finde, Bremer ist sehr, sehr eindeutig sogar, eigentlich auch fast auf 2, weil Pound for Pound ist ja so Skill, Können, was man erwartet, was auch in der Legacy schon mit drin ist, ist so ein
Richtig.
Mischmasch aus allem. Und ich kann mir nicht kein Szenario vorstellen, wo Dominik Bösel gegen Jürgen Brämer gewinnen kann.
Nö, das könnte man 2020 rausfinden,
Und
aber.
dadurch, dass Brämer natürlich, Brämers Gegnerschaft in seiner Karriere war auch relativ überschaubar, aber er hat eine Menge, zumindest solide Leute geboxt, die Bösel so in dieser Form und Masse nie geboxt hat. Also finde ich von der Legacy, die nicht großartig ist bei Brämer, also eigentlich fast eine Schande für sein Können, aber
Ja.
das ist da, also, aber Pound for Pound muss man Brämer definitiv vor Bösel haben, also sehe ich sehr eindeutig.
Ja, ich sehe es halt nur, ich sehe es halt anders, weil Bösel halt mehr erreicht hat dieses Jahr.
Ja, wenn man dieses Jahr nur nimmt,
Richtig, ja, letztes Jahr ist letztes Jahr, dieses Jahr ist dieses Jahr. Deswegen habe ich die Bremer auch nur an 3. Klar, vom Können her ist er definitiv weit, 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 weit vor
genau.
Bösel.
Und
Aber er hat es nicht bewiesen.
das stimmt.
Dieses Jahr.
Aber
Und das ist der
Pound for Pound
Minuspunkt.
ist für mich immer so eine so ein Mix halt aus Legacy, der aber ein bisschen hinten runterfällt. Aber eher aus, wie würde ich die aktuell raten vom aktuellen Können, Stand heute jetzt. Und da muss ich Bremer 2 ranken, aber
Wen
man
hast du
kann.
denn an 3?
Ja, es ist halt. An 3 habe ich Noel Gevor.
Okay, da bin ich jetzt mal wirklich mal, weil Noel Gevo habe ich, den wollte ich zum Schluss erwähnen, auf Platz 6.
Okay. Ich
Weil
habe.
Gevo hat nur einmal dieses Jahr geboxt und das gegen einen sehr überschaubaren Gegner.
Ich habe ehrlich gesagt Bösel nicht mal in Top 5 national.
Ist ja vollkommen legitim.
Ja, weil es ist ein enges Ringen, finde ich. Genau, ich habe dann jetzt Kulşay Bremer und an 3 Noel Gevor, aber das ist natürlich super eng.
Aber warum hast du Gevor drin?
Warum nicht?
Einmal nur geboxt dieses Jahr und das gegen einen sehr überschaubaren Gegner. Ich habe Gevor zum Beispiel an 6 nur aus dem Grund wegen seiner Leistung des letzten Jahres.
Ja, klar. Aber es geht ja auch darum, was man ihm Stand heute zutrauen würde.
Ja,
Und
gut,
da
der
würde ich
Gegner
so schon
dieses Jahr war aber auch überschaubar
gewichtsklassenübergreifend.
und auch nicht so. dominant in seiner Vorstellung.
Nee, 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 sicherlich nicht. Ich meine, er hat ja seinen Punkt, ja klar. Aber dennoch, was ich ihm aktuell zutrauen würde und zumindest war die Vorstellung gegen Bredis derart stark, dass man ihn schon in den Top 10 sehen muss, finde ich so, im Cruisergewicht und in einem Gewicht lassen. Hast du eigentlich keine deutschen oder kaum Top-10-Fighter und daher finde ich, hat er das schon verdient. Aber Pound for Pound ist halt auch immer so ein, gibt es keine wirklich klare Definition und von daher ist das schon okay, wenn man ihn auch vielleicht nicht drin hat.
Auf Platz 4 habe ich Sebastian Formella. Der arbeitet sich so seinen Weg in den Ranglisten nach wie vor hoch. Ist ein guter Boxer. Wird bestimmt mal so die ein oder andere halbwegs passable Titelchance, und wenn es nur ein EBU-Titel oder IBO-Titel ist, kriegen. Von daher denke ich, könnte man mit ihm auf jeden Fall was machen. Platz 5 ist bei mir Stefan Hertl aufgrund des Sieges über Krasniqi und des EBU-Titelgewinns. Aber danach ist er auch ziemlich abgefallen, weil da kam auch irgendwie nichts mehr und deswegen habe ich ihn auf
Groß?
Platz 5.
Okay.
Wie sieht es bei dir auf 4 und 5 aus?
Auf Rang 4 habe ich ziemlich klar Agit Kabayel. Also, weil rein von der Leistungsstärke ist er da relativ konkurrenzlos, finde ich. Und muss man ihn eigentlich auch sehr weit vorne haben, so in der deutschen Pound-for-Pound-Ranking. Es geht ja darum, was man, also aus meiner Brille, was man ihm. Er hat jetzt vielleicht nicht, er war ja nicht sonderlich aktiv dieses Jahr. Hat ja einen Kampf gegen
Er
Rudenko
ist die
gemacht.
letzten Jahre eigentlich nicht sonderlich aktiv, was ihm nicht gut tut, in meinen Augen.
Natürlich tut ihm das nicht gut, aber hey, er hat Chisora geschlagen. Und jetzt, Rudenko ist natürlich
Ja,
jetzt
das hat er
kein.
vor 2 Jahren gemacht und seitdem hat er zweimal gekämpft.
Ja,
Das ist
aber.
nicht gut.
Nee, natürlich ist das nicht gut, aber es geht ja. Im Pound-for-Pound-Ranking finde ich darum nicht, nie, also für mich zumindest, was man nicht, was man dieses Jahr erreicht hat, sondern zu was man imstande ist zu leisten. Und da würde ich ihn auf 4 sehen.
Naja gut, ich meine, du
Aber es
kannst
ist
das ja alles
eng.
begründen. Naja klar.
Es ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache, weil so Pound for Pound, also so, wenn du guckst, was kann jemand erreichen? Klar, Formella hat super Geschichte, ungeschlagen, ist ein sympathischer Kerl, zieht auch so Leute in die Halle durchaus, also so im kleinen Rahmen, aber hat Charme, der Junge, auf jeden Fall, ich mag ihn. Aber wenn man so in die Weltspitze schaut, ist es
Natürlich
so,
nicht.
genau. Und deswegen habe ich halt immer eher wie jemanden wie Caballel drin, der halt gegen solide oder gute Heavyweights auch bestehen kann oder gewinnen kann. Und deswegen habe ich ihn da an 4 gerankt.
Und wer ist auf 5?
Es ist total grausam. Du schlägst mich vielleicht, aber es ist der einzigartige Marco Huck.
Ja, du hast recht, ich schlag dich.
Ja, das mag sein,
Marco
aber
Huck?
ja.
Okay, vielleicht kannst du die Ohrwatsch noch abwehren. Wieso? Mit welcher Begründung?
Ja, einfach kombiniert A, Legacy, B, was er noch so erreichen könnte oder zu leisten zustande ist, wäre. Kann man natürlich drüber diskutieren, aber ich würde ihn
Also
zum
ich fand
Beispiel
seine
jetzt
Leistung der letzten Jahre eher schon sehr, sehr
vollkommen
enttäuschend.
schwach, also absolut abbauend.
Eben,
Natürlich,
dann
der.
deswegen sehe ich das jetzt nicht, dass er da auf Platz 5, also an
Ja,
Marco Huck habe ich
aber.
dieses Jahr gar nicht gedacht.
Nö, ja, es ist auch übel, den da drin zu haben. Also da könnte man auf jeden Fall, weil an jemanden, den ich auch gedacht habe, ist auf jeden Fall Abbas Baru, weil er einfach Potenzial hat,
Das
enormes.
Potenzial hat er, aber er hat halt noch null Legacy.
Ja, klar. Ich meine, er war guter Amateur, hat zumindest mit ja, Funeka und Molina namhafte Leute geschlagen, hat einen super Kampf gemacht in England gegen John O'Donnell, den er auch vorzeitig besiegt hat, jemanden mit, ja, der 33-2 war vor dem Kampf. Ist ein guter Sieg und ein harter Aufbau, finde ich, für Baru. Also ist auf jeden Fall jemanden, aber der zumindest einer, Baru ist ja einer der ganz wenigen Lichtblicke im deutschen Boxen.
Ja, vom Talentlevel her
Ja,
definitiv. Die
genau. Und
Frage
das
ist
ist
halt
für mich
nur,
auch rein ausschlaggebend bei der
wie weit
Pound-for-Pound-Liste.
wird er das halt beweisen?
Also jetzt nichts gegen so einen Formella oder so, aber in der Pound-for-Pound-Liste, für meinen Geschmack, hat jemand wie Formella so im Top-5-Bereich Pound, also eigentlich nicht zu suchen. Hart gesagt. Aber das ist immer eine Frage, wie man das Pound-for-Pound gewichtet.
Das Pound for Pound gewichtet. Der war gut.
Ja, ich meine, welche Faktoren man da so reinnimmt, ne?
Klar.
Wenn man jetzt nur
Wie bei allem, was wir hier machen, ist das ja alles rein subjektiv.
genau, wenn man jetzt allerdings die Leistung Pound for Pound, also wenn man die Leistung von diesem Jahr, die erbrachte Leistung wertet, dann ist klar, dann hat ein Hook nichts in der Liste zu suchen. Dann das ist ja gar keine Frage. Dann sind natürlich Leute
Ich
wie
mache mir
Bösel
dann.
oder
Mache ja auch
Formella.
einen Pound for Pound national, mache ich ja 2019. Meine Liste 2018 sah ja ganz anders aus.
Ja, klar. Aber es geht immer bei Pound for Pound, wie gesagt, für mich, auch wenn ich mich da wiederhole, Stand heute, was ich gewichtsklassenübergreifend in der Spitze zu leisten imstande wäre, das ist für mich so ausschlaggebend bei Pound for Pound. Und deswegen kommt diese Liste bei mir so zustande. Aber natürlich kann man es ja auch immer kurzfristiger sehen, und wenn man das hier sieht, nach Erfolgen von diesem Jahr bin ich bei dir, aber Pound for Pound bin ich nicht bei dir. So, quasi nach meiner Definition von Pound for Pound. Aber es ist halt
Aber
immer
sag mir
Geschmackssache.
doch, wo du bist, wenn es jetzt um das Thema Pound for Pound international geht.
Ja, auch da.
Oder soll ich wieder anfangen?
Tat ich mich schwer. Ich kann ja einfach anfangen. Ich habe, und dann besprechen wir einfach wie eben auch, ja, Platz für Platz, aber ich habe an Nummer 1 Saul Alvarez, weil ich
Habe ich
denke.
auch. Auch wenn ich überhaupt kein Fan von dem bin. Ich mag den Typ nicht. Aber der hat einen fucking Jacobs und einen fucking Kovalev geboxt. So, und da kann ich schon einfach. Das Dumme ist, da ist schon die Diskussion beendet.
Ja, was heißt, ja, also es ist sportlich eng,
Jacobs
aber.
hatte echt keine Chance gegen ihn. Und Jacobs ist einer, gegen den man nicht gut aussieht. Er sah gut aus.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder so eine Definitionssache, ne? Ich denke, für mich spielt da natürlich auch die Legacy mit rein. Die ist bei den Kandidaten, die jetzt folgen werden, wahrscheinlich schon deutlich geringer oder wird geringer sein, die Legacy. Wichtiger Faktor, zwei super Siege. Wichtiger Faktor
Und die
plus
Legacy.
Legacy, ja, Legacy, und er ist einfach die Cash Cow, er ist das Viech, was zu besiegen gilt. Und ich denke, das ist okay. Also wenn man jetzt die Legacy da rausnimmt, muss man ihn nicht unbedingt an eins haben. Aber ich finde, wenn, so im Gesamtpaket ist, denke ich, Alvarez
Sehe ich ähnlich.
schon die Nummer 1 ist. Vielleicht stand heute halt, vielleicht gibt es bessere Boxer, aber auch nur vielleicht. Das ist auch, kann man sehen, wie man will. Da ist ja auch immer viel
Ja,
Fanbrille bei und
das
so.
ist bei mir nämlich auch so. Platz 2 bis 4 sind Boxer, die ich technisch über ihm sehe. Platz 2 habe ich nämlich Terence Crawford.
Ja, bin ich
An
ganz bei
3
dir.
Wassily Lomachenko.
Ja, bin ich auch bei dir.
Und 4 Errol Spence Jr.
Ja, vom Talentlevel auf jeden Fall. Also ich finde, Pound for Pound, wir haben jetzt ja die Top 5 oder die letzten Jahre auch immer die Top 5 genommen. Für mich, Platz 1 bis 4 ist super klar. Also Alvarez, Legacy, Cash Cow, ist gezeigt in diesem Jahr, wenn man alle Faktoren kombiniert, Wahnsinn. Crawford vom Skill Level einfach Wahnsinn. Unglaublicher Boxer, unglaublich souverän, wie er seine Kämpfe gestellt hat. Also unfassbar, einfach nur Elite-Kämpfer. Unfassbar beeindruckender Mann. Auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn jetzt so jemand, der Lomachenko liebt, sagt: Oh, Ja, Vasili, den sehe ich aber an zwei. Kann ich absolut nachvollziehen. Alles gut. Also das sind halt alles absolute Elitekämpfer. Wie man das gewichtet, ja, aber so vom Skill, vom Gesamtpaket sehe ich auch Crawford an zwei, wie du auch, und Lomachenko an drei, weil einfach, das ist einfach super unterhaltsamer, perfekter Boxer. Das ist einfach ein Traum, ne? Vielleicht fehlen noch so die großen Namen auch in seiner Legacy, aber Ähnliches kann man auch von Crawford sagen. Und Nummer 4 habe ich auch wie du, Errol Spence. Mal gucken, wie es ihm jetzt nach dem Unfall geht, ob er da irgendwie große Einbrüche hat. Aber vielleicht sehen wir irgendwann mal, zum Beispiel, angenommen, 2020 würden Crawford würde gegen Spence kämpfen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann den Sieger vielleicht auf 1 habe. Und nicht
Definitiv.
Alvarez.
Definitiv, definitiv. Da bin ich vollkommen bei dir. Wen hast du denn auf 5? Das würde mich interessieren.
Ha, 5 finde ich, das ist das Schlimmste für mich.
Das
Also ich
war
habe
so
mir.
dieses, das gerade, da war ich so, ich war ich beim Überlegen, auf und ab wiegen. Ich habe Anthony Joshua genommen, weil er sich dann doch mit einer technisch einwandfreien Leistung sämtliche Titel, also bis auf den WBC-Titel, seine Titel wieder zurückgeholt hat. Und halt auch keine Zweifel am Sieg hat aufkommen lassen. Und dadurch hat er sich soeben noch den Platz 5 erangelt. Ich hätte auf Platz 6, wir machen zwar nur eine Fünferliste, aber auf Platz 6 hätte ich Callum Smith. Hätte jetzt Joshua den Kampf verloren, hätte ich glaube ich Smith drin gehabt.
Ja, also ich habe jetzt auf 5 Pac-Man gesetzt, aber ich habe Joshua auch stehen gehabt, also ich habe da ein bisschen dran rumgestrichen und hin und her. Ich war mir echt unsicher, weil ich finde, die ersten 4 Plätze, hatte auch sogar noch Golovkin überlegt,
Ja, aber
aber
da
die
ist er mir
letzten.
viel zu schmack geworden dieses Jahr.
Ja, natürlich, wenn du Legacy und so betrachtest, so Boxrec hat zum Beispiel Golovkin an 3, aber ich finde, wenn du das aktuelle Können nimmst und Pound for Pound. Klar, Legacy uns spielt rein, aber es geht immer, wer ist Stand heute gewichtsklassenübergreifend der beste Boxer der Welt? Und das ist, finde ich, auf Platz 5 zu sagen, super schwer, weil für mich ist das alles so eine Ebene, die danach kommt. Also, ob es jetzt Joshua ist, den wo ich absolut verstehen kann, dass man ihn auf 5 hat, Callum Smith von mir aus auch, Pac-Man auch, Joshua auch, man kann auch einen Sean Porter nennen oder Wilder, das ist, oder ihn nur. Auch absolut, wenn man jetzt gewichtsklassenübergreifend denkt, ist natürlich jemand wie Bivol natürlich auch.
Hatte ich auch überlegt, bin aber dann doch wieder von abgegangen, weil es dann doch nicht zu dominant war.
Ja, aber vom reinen Skill und was er aktuell kann, ist natürlich so, wäre Bivol natürlich auch ein Kandidat, den dann absolut nachvollziehen kann, ihn an 5 zu ranken. Auch mit der BF wäre natürlich jemand, den man da nennen könnte.
Ja.
Und also ich finde, das ist. Und so ein Typ wie Sean Porter ist zum Beispiel, wenn man sich ihn so anguckt, der hat irgendwie schon 3 Niederlagen im Rekord. Ja, aber das Ding gegen Spence super eng war oder die Kämpfe gegen Thurman oder Cale Brook super eng war, das waren auch keine richtigen Niederlagen.
Nee,
So,
keine Frage, da hast du vollkommen
und
recht.
das finde ich. Macht es für mich, also ab Platz 4, also die ersten 4 sind klar, aber alles, was danach kommt, das macht es nahezu unmöglich für mich, das fair zu ranken, weil das ist immer dann also eine ganz krasse Geschmackssache, welche Fanbrille hat man auf, wie bewertet man die Legacy und so. Aber ich meine, wenn die Legacy, dann muss er, weiß nicht, Pac-Man definitiv auf 5 haben, von der aktuellen Leistungsfähigkeit nicht zwingend.
Das stimmt wohl.
Weil gewinnt Pac-Man gegen jemanden wie Porter aktuell? Vielleicht auch nicht. Enges Ding. Und das ist dahinter auch so Typen wie halt wie, ne, wie Inoue und Bivol und so, das sind einfach absolute Elitekämpfer. Und das macht es für mich, also man kann natürlich, es gibt da Emporkömmlinge wie Teofimo Lopez oder so, die man da auch vielleicht noch nennen könnte. Es ist halt immer, also ich finde, es auf Platz 5 ist nahezu. Es wäre für mich gefühlt unfair, eigentlich den Platz zu vergeben, weil da kämen so viele Leute für mich in Frage.
Ja, klar, also ist alles richtig und alles falsch.
Ja, also wenn man eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagt, du musst,
Dann würdest du sagen, drück ab.
Ja, nee, da würde ich vielleicht Bivol nehmen, aber nicht von seiner Legacy, noch
Ja.
nicht. Vom Skill her ist er absoluter beeindruckter Elitekämpfer, aber schwierig. Also ich kann da fast jede Wahl. Also ich finde so Pound for Pound Platz 4 bis 20 ist super eng. Also
Ja,
ganz schwierig.
da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, damit haben wir jetzt eigentlich auch alle unsere Kategorien durch. Noch so ein paar andere Sachen, die ich erwähnen will, würde. Zum Beispiel auch, was schade ist. Ja, das 2019 ist zum Beispiel der Tod von Werner Castor und von Werner Schneider, zwei berühmte deutsche Boxkommentatoren, die ich immer gern gehört habe. Vor allem Werner Castor, das war in meinen Augen der beste Boxkommentator Deutschlands. Der war auch, dass den sie nicht weiter irgendwo genommen haben, wundert mich einerseits nicht, aber irgendwo wundert es mich auch, weil der Typ, oh, der war super als Kommentator. Er hat mich richtig traurig gemacht, als ich das gehört habe.
Ja, weil er einfach so einzigartig war, so ein Medienrebell. Er hat sich.
So um Konvention hat er sich nicht geschert. Wenn dann irgendwelche Shows dann da waren und der sitzt und man hört ihn einfach nur. Was machen die da? Was ist das?
Ja, ich
Herrlich.
meine, der würde wahrscheinlich auch ein bisschen, ist ja aus der Zeit gefallen, in Zeiten von Political Correctness.
Ah ja, stimmt. Ich kann mich an einen Kampf erinnern, da kam so ein schwatter Kanadier rein und der so, Mann, ist der hässlich.
Ja, oder wenn da zwei schwarze Boxer gegeneinander kämpfen. Egal. Auf jeden Fall, oder was er über Frauen erzählt hat und No Girls und so. Das
Ja.
könnte man heute wahrscheinlich immer
Der
weniger
berühmte, peinliche,
machen.
betrunkene Onkel von der Familienvater.
Ja. Es ist legendär einfach, der Typ. Und einfach ein Unikat, wie es ihn auch so in anderen Sportarten gibt es auch so. Kommentatoren, die so der Mann für den Sport sind und Legenden und so, aber diese Art habe ich so, ich meine, ich bin eine riesen Sportschlampe, ich gucke auch alle möglichen anderen Sportarten gerne, aber so in dieser Art würde mir jetzt keiner einfallen, der so krass ist wie Werner Castor, der auch einfach mal eine Runde lang gar nichts sagt oder gesagt hat. Das ist einfach göttlich, so.
Ja, das ist stimmt, das war geil. Das konnte er auch manchmal gut. Oder was? Ich mache jetzt mal so ein richtiges Werner Castor-Ding, was man aufpasst. Der Kampf läuft und man hörte dann nur. Jetzt haut er nochmal. Und man hört ihn einfach nur minutenlang schmatzen und atmen.
Ja. Ja, und vor allem hat er halt gesagt, was er dachte. Und
Ja, oh, das mögen Promoter ja total gerne.
das ging natürlich bei Eurosport. Also Eurosport hat ja immer viele Kämpfe aus der, sagen wir mal, vorsichtig, zweiten Reihe gezeigt. Oder eben echt viel aus der Konserve so. Also in 90er und Anfang der 2000er war das so, wenn große HBO-Kämpfe und so, wenn die waren. 2, 3 Wochen später kam das Ding irgendwann als Wiederholung bei Eurosport und so als Lückenfüller und der hat das Ding einfach kommentiert. Und super, also absolut meistens neutral und seine eigene Meinung gehabt und das war halt schon, ja, was ganz, 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 ganz besondere Person, so, ne? Und
Was war denn für
ja.
dich so ein Highlight 2019? Also ich finde zum Beispiel, dass DAZN einen echt guten Job mittlerweile macht. Es kommen immer größere Dinger dahin, immer bessere Übertragungen. Also die Kämpfe selbst, ich gucke sie oft ohne Ton, aber das, was man da so kriegt, ist DAZN schon für mich so ein Highlight 2019.
Ja, weil zumindest der Sohn so gefühlt so ein, ja, wie so ein Partner ist, wo man sich drauf verlassen kann, dass eigentlich echt viele große Kämpfe da kommen.
Selbst die Wilder Fury Sachen oder die Wilder Sachen überhaupt, die laufen da, dann die Alvarez Sachen, da kommt immer mehr hinzu. Jetzt haben sie natürlich mit Matchroom auch noch jemanden, der immer mehr gute Boxer auch einkauft. Das ist schon. Eine schöne Sache. Jetzt hast du ja dann auch noch, der MDR überträgt Boxen, das ZDF ist vorerst jetzt auch mal wieder eingestiegen. Mal gucken, was daraus entstehen
Genau,
kann.
mit dem Relaunch von Universum, was ja so von den Ergebnissen ja eher überschaubar ist. Ich meine, jetzt, man hatte ja irgendwie Gamboa jetzt auch unter Vertrag genommen, habt ihr ja in der Folge drüber geredet, in der letzten. Und ja, so die Debütveranstaltung von Universum, nett, gut gemacht, schöne Kämpfe,
Ehrliche Ergebnisse.
ehrliche Ergebnisse, also kann man nur loben.
Also dieser Kampf da von, wie hieß der, Smakichi? Ich glaube, gegen diesen
Ja, ja,
Kasachen,
ja.
der in der einen Runde vorbei war, wo dann,
Wahnsinn, also Wahnsinn. Also, ja, das war auch für mich echt ein Highlight. Aber ich meine, wenn man jetzt schon einen ungeschlagenen Kasachen holt, der irgendwie guter Amateur war, der noch nie in Kasachstan geboxt hat, den holt man nicht als Gegner. Universum. Also, das hatten wir damals ja in der Folge schon gesagt. Das ist ja schon.
Ja,
Also.
andererseits muss man mal sagen, hey, da ist mal jemand nicht auf Nummer sicher gegangen. Das ist auch mal löblich.
Ja, aber vielleicht, das ist so ein Ding, ich denke, ist das so der Realitätssinn, ist der wirklich da? Ist die Fähigkeit da, Boxer seriös einordnen zu können und deren wirklichen Skill, deren Klasse wirklich
Naja. Aber du,
bewerten zu können?
ich
Also,
weiß, was du meinst. Das ist, als würdest du mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das war einfach
ja.
echt übertrieben, was die da genommen haben als Gegner für den
Ja,
Beginn.
ich finde es gut, dass die Kämpfe gemacht haben, wie sie waren und so. Das war echt eine schöne Veranstaltung. Aber es lässt doch irgendwie so arge Zweifel daran, dass das irgendwie was Langfristiges wird, wenn man nicht sehr schnell lernt. Aber es ist auf jeden Fall bereichernd, dass da was passiert. Es gibt ja durchaus gute Ställe. Es gibt SAS, es gibt diesen Dingsbums-Mann-Sport, wie heißt der, dieser neue Stall. Das ist gut, wo Kulturell ist und
Argon.
ja, Argon Sport und ja, es gibt es deutsche Boxen ist nicht tot, auf keinen Fall. Und es gibt auch halt ein paar Jungs, die so ein bisschen was versprechen. Harald Junior vielleicht, Abbas Baru. Ja, Caballel, ja, das sind so Leute, die sicherlich auch international anklopfen können. Oder Kulschei hat ja auch angeklopft. Und das ist immer nett, wenn man solche Leute hat. Und daran mangelt es uns auf jeden Fall im deutschen Boxen. So Leute, die halt international irgendwo zumindest in der Spitze mithalten können. Und da sehe ich einfach auch noch zu wenig. Aber das deutsche Boxen ist definitiv nicht tot. Und eigentlich auch in keinem wirklich schlechteren Zustand als vor einem Jahr. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Es ist jetzt niemand irgendwie
Ich würde fast
aufgetaucht.
sagen, ich würde sagen, es ist schon, also es hat sich nicht viel getan, aber es ist ein Ticken besser als letztes Jahr.
Ja. Aber es ist einfach zu wenig Talent da. Was international irgendwie Potenzial hat, finde ich. Das ist so ein bisschen traurig,
Braucht man nicht
aber
drüber reden, dass
ja.
du wirst jetzt auch nicht glauben, dass Dominic Bösel seinen Titel mal irgendwo in England verteidigt.
Nein,
Da braucht
nein.
man nicht drüber reden.
Aber zum Beispiel, wenn es jetzt einen Kampf geben würde, was weiß ich, Bösel gegen Hertel. Das wäre doch super. Oder Bösel Hertel oder vielleicht Bösel gegen Brämer oder sowas. Das fände ich richtig toll. Wenn
Fände
man
ich auch
sowas.
toll, ja.
Aber sowas glaube ich nicht, dass SAS das machen würde, ihre Cashcow gegen Brämer schicken. Gegen
Du,
Hertel
dafür
konnte
ist
ich mir
er immer noch zu,
vorstellen.
da ist er immer noch zu gefährlich für.
Ja, Hertel konnte ich mir vorstellen als Gegner, ja. Oder vielleicht
Aber da,
irgendwas mit Zeuge.
aber
Vielleicht.
das glaube ich, glaube, das wird eher weniger passieren. Hertel ist ja super Mittelgewichtler wieder und
Ja, gut, ab Super Middle, Leute.
ja,
Das
aber das ist
werden auf
dann
jeden Fall.
schon, die haben jetzt einen ehemaligen Europameister, den wollen sie jetzt. Ich glaube, der ist ja auch, glaube ich, raus bei SAS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wird der Vertrag, glaube ich, ausgelöst? Ah, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich glaube jedenfalls nicht, dass das kommt, aber wünschenswert wäre es schon.
Ja, Ja, und jetzt ja, weiß nicht, Feigenbutz kämpft ja gegen Caleb Plant. Und im IBF-Titel,
Ey, da
warum auch
muss man sich
immer.
auch mal geben, wie das zustande gekommen ist.
Ja, also, warum?
Aber ich gebe zu, angucken werde ich mir trotzdem.
Sicher, ich will mir jetzt auch angucken, nur. Ah, ich meine, Feigenbutz ist immer noch erst 24 und nach wie vor eigentlich keine große boxerische Entwicklung zu sehen und. Ja, ich weiß nicht. Und es gibt halt so ein paar Lichtblicke, wie gesagt, Baru ist auf jeden Fall so einer davon. Caballel, ja. Die Harald Junians, ja. Ich sehe da auch Schwierigkeiten. Also bei
Ja,
Artem.
der nächste Star wird definitiv nächstes Jahr nicht geboren.
Nee.
Aber wir gucken uns das an, wir kommentieren es und vielleicht sind wir ja mal ab und zu auch erstaunt.
Ja. Und vielleicht werden wir auch mal positiv überrascht, wie wir es vielleicht auch schon mal von.
Schwergewicht ist auf jeden Fall interessant. Wir werden ja mitbekommen, was auch in England noch so weiter passiert, wo ja irgendwie gefühlt irgendwie alle paar Monate ein Talent irgendwie rauskommt.
Ja, also von 2020 verspreche ich mir doch einiges. Also da denke ich, sind auf jeden Fall eine Menge echt sexy Kämpfe so in der Pipeline, die da möglich sind. Egal, ob es jetzt Alvarez ist, ob es Crawford ist, so, also so die ums Weltergewicht oder halt Alvarez oder Light Heavyweight oder Heavyweight, da ist eine Menge möglich. Die Frage ist halt, was kommen wird davon? Aber ich denke, 2020, da kann man positiv in die Zukunft schauen. Von der Spannung her, wenn denn die Kämpfe kommen auch, dass es ein wirklich schönes Boxjahr wird. Und vielleicht noch schöner als 2019. Ich bin gespannt aufs nächste Jahr.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Jahresrückblick 2019. Ich bin
Ja.
gespannt, was 2020 bringt. Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Denn ich habe keine.
Nein.
Gut,
Eigentlich
Leute,
nicht.
bleibt uns gewogen, rutscht gut rein ins neue Jahr.
Ja.
Gibt immer 100%, außer beim Blutspenden.
Ja, dann hören wir uns ja Anfang Januar dann wieder, ne?
Bis dann, tschüss.
Servus.